SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Und das ist die neue Podcast-Ausgabe von SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler, sag Hallo und freue mich, dass ihr zuhört. Eine arbeitsrechtliche Frage hat uns die vergangenen Tage beschäftigt in der Redaktion. Der Mainzer Fußballprofi Anwar El Ghazi ist nach einem pro-palästinensischen Instagram-Post freigestellt worden. Das ging durch die Medien. Wir wollen jetzt von einem Arbeitsrechtsexperten wissen, wo endet eigentlich die Meinungsfreiheit im Job? Außerdem hat unser Reporter recherchiert, für wie sinnvoll Betroffene eine Arbeitspflicht für Asylbewerber halten. Und wir stellen ein Start-up vom Bodensee vor, das Rentnerinnen und Rentnern dabei hilft, einen Job zu finden. Nach dem Anschlag der Hamas auf Israel kochen die Emotionen hoch, auf beiden Seiten. Und natürlich sind die sozialen Medien ein beliebter Ort, um die eigene Meinung zu verbreiten und Stellung zu beziehen. Und das hat auch der Mainzer Fußballprofi Anwar El Ghazi getan. Der Niederländer mit marokkanischen Wurzeln hat in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Sein Club Mainz 05 hat ihn daraufhin freigestellt. Frage an Professor Michael Fohlrott, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Fällt die Äußerung von El Ghazi nicht unter das Recht auf freie Meinungsäußerung?
Doch, ich habe als Arbeitnehmer natürlich auch ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Das, was ich in meiner Freizeit sage, mache, das kann gegebenenfalls strafrechtlich relevant sein. Aber das hat erstmal den Arbeitgeber nicht zu interessieren. Ich habe also auch als Arbeitnehmer ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Es wird allerdings dann kritisch, wenn ein Bezug zum Arbeitsverhältnis hergestellt werden kann. Das ist bei Arbeitnehmern, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, dann nur der Fall, wenn sie zum Beispiel in einer Dienstuniform auf einer verbotenen Demonstration entsprechende Äußerungen tätigen oder wenn sie in einem Profil in den sozialen Netzwerken unter Nennung des Arbeitgebers eine solche Äußerung tätigen. Bei Personen wie einem Fußballprofi, der natürlich automatisch im Rampenlicht steht und das Aushängeschild eines Vereines ist, da braucht es eines solchen Bezugs natürlich nicht. Da muss ich schon gucken, dass meine Äußerungen, die ich tätige, auch dann dem Verein gegebenenfalls zugerechnet werden. Und da muss ich eben sehr vorsichtig sein, wie ich mich dort gegebenenfalls äußere.
Das heißt also, es kommt drauf an, für wen ich arbeite und in welcher Funktion. Hätte das jetzt der Platzwart gesagt, wäre das dann eine völlig andere Nummer?
Wenn es der Platzwart in seiner Freizeit gesagt hätte, ohne dass er ein Trikot vom Verein, seine Dienstuniform oder irgendwas anderes getragen hätte, ja, dann wäre es etwas anderes. Je höher ich in der Unternehmenshierarchie stehe oder auch je prominenter ich von außen durch Dritte wahrgenommen werde und umso mehr sozusagen eine Zurechnung meines Handelns auch an dem Arbeitgeber, an den Verein erfolgt, umso enger sind hier die Grenzen zu ziehen.
Mhm. Und es kommt ja auch auf die Art der Meinungsäußerung an, oder? Also wenn er jetzt eine Solidaritätsbekundung mit der leidenden Zivilbevölkerung im Gazastreifen gemacht hätte, dann wäre das durch die Meinungsfreiheit gedeckt gewesen?
Absolut. Also selbst wenn das auf meine Arbeitgeber zurückfällt, muss ich mich ja auch nicht nur in einer bestimmten Art und Weise äußern. Ich darf ja durchaus auch meine eigene Meinung vertreten, kann das auch sachlich kritisch tun. Ich kann aber nicht Äußerungen tätigen, die jedenfalls so ausgelegt werden können oder so zu verstehen sind, dass sie hier eben kriegerische Handlungen gegebenenfalls billigen. Und gerade die Äußerung vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein, ist im aktuellen Kontext nach den Terroranschlägen der Hamas schon sehr eindeutig zu sehen. Da fällt es mir schwer, da Deutungsspielraum zu sehen, dass das eine Äußerung nur der Solidarität mit leidenden Menschen gewesen sein soll.
Was glauben Sie, wird dieser Fall vor Gericht landen?
In den Konstellationen des Profifußballs, wo ja auch besondere, in Anführungsstrichen, Vertragsverhältnisse vorliegen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass ja ein sehr hohes Gehalt gezahlt wird, werden solche Streitigkeiten in den seltensten Fällen vor Arbeitsgerichten geklärt. Das kommt auch mal vor, ist aber nicht der Regelfall, was auch daran liegt, dass sozusagen, wenn beide Seiten sehen, dass eine Zusammenarbeit vielleicht nicht mehr sinnvoll ist, dann sich natürlich auch Spieler und Verein nach Alternativen umsehen. Insoweit halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass ein solcher Fall vor einem Arbeitsgericht landet. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass gegebenenfalls im Stillen Vertragsverhandlungen erfolgen und man, wenn man sich dort nicht einigen kann, davon lesen wird, vielleicht in näherer Zukunft, dass ein Vereinswechsel ansteht. So würden solche Konstellationen in diesem Bereich häufiger gelöst als über den klassischen Weg vor den Arbeitsgerichten.
Sagt Professor Michael Fohlrott, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Mit ihm habe ich gesprochen über die Freistellung des Mainzer Fußballprofis El Ghazi, der bei Instagram das Existenzrecht Israels in Frage gestellt hat. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke für das Gespräch, Frau Stadler.
Eigentlich wäre es eine Win-Win-Situation. Asylbewerber, die noch keine Arbeitserlaubnis haben, könnten gemeinnützige Arbeiten in der Kommune übernehmen. Rasen mähen oder Straßen kehren. Das sind nur zwei wenige Beispiele. Die Gemeinden würden so entlastet und die Asylbewerber könnten durch den Kontakt schneller Deutsch lernen und sich integrieren in der Gemeinde. Dieser Vorschlag, der kommt unter anderem vom Deutschen Landkreistag, der alle knapp 300 Landkreise auf Bundesebene vertritt. Doch wäre das wirklich ein Schlüssel für eine bessere und schnellere Integration? Unser Reporter Wolfgang Brauer hat in Rheinland-Pfalz nachgefragt.
Mein Name ist Andro Vidal. Ich komme aus Südsudan.
Über Libyen, das Mittelmeer und Italien. Seit 7 Monaten ist der 27-Jährige in Deutschland und seit rund 2 Wochen in einer neuen Containerunterkunft am Stadtrand von Alzey in einem Gewerbegebiet. Er und 3 Landsmänner aus dem Südsudan, die sich erst in Deutschland getroffen haben, sprechen mit uns erstmal nur auf Englisch. Ihr Deutschlehrer ist Shara Hamzepur, der schon vor vielen Jahren aus dem Iran nach Deutschland gekommen ist.
Wenn ich ganz ehrlich bin, die Jungs, die hier sind, also die sind alle sehr willig, wollen hier arbeiten. Also wenn sie alle so wären, wären wir sehr glücklich hier.
Die jungen Männer aus dem Südsudan wollen in Deutschland eine Ausbildung machen. Dafür müssen sie erstmal Deutsch lernen. Das ist zeitintensiv. Von einer gemeinnützigen Arbeit für 85 Cent die Stunde halten sie wenig, denn dann hätten sie keine Zeit mehr zum Lernen. Eine solche Arbeitspflicht für Geflüchtete und Migranten fordert unter anderem der Deutsche Landkreistag. Andreas Göbel ist geschäftsführender Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz.
So ist es, glaube ich, für beide Seiten gut. Sowohl für die Geflüchteten, die hierher kommen, als auch für die Bevölkerung. Das heißt, je schneller ich die Geflüchteten in den Arbeitsmarkt integrieren kann, desto schneller stehen sie auf eigenen Füßen und desto besser klappt dann eben auch die Integration.
Schon jetzt arbeiten beispielsweise Geflüchtete in ihren Unterkünften mit, helfen bei der Reinigung oder geben Essen aus. Wenn sie einer Gemeinde zugewiesen werden, könnten sie auch dort zu gemeinnütziger Arbeit herangezogen werden. Zum Beispiel Straße kehren oder Rasen mähen. Arbeit gäbe es in den Kommunen genug, meint Andreas Göbel vom Landkreistag Rheinland-Pfalz. Gleichzeitig schränkt er ein.
Es ist auch personalintensiv, dass es einen Gemeindearbeiter braucht, beziehungsweise einen Mitarbeiter einer Kreisverwaltung, der dafür sorgen muss, dass die Geflüchteten dann überhaupt erstmal zur Arbeit antreten, dass dort morgens geweckt wird. Das ist aber auch irgendwo klar, das sind andere Strukturen, die wir haben und die müssen gelernt werden und die müssen beigebracht werden.
Und dafür wurden zusätzliche Mitarbeiter in den Gemeinden und Landkreisen gebraucht, die es aber nicht gibt. Shidi Dagogi leitet das Migrationsbüro des Malteser Hilfsdienstes für Rheinland-Pfalz, das 16 Flüchtlingsheime im Land betreut. Sie ist der Meinung, den Geflüchteten einfach einen Besen in die Hand zu drücken und sie zur Arbeit zu verpflichten, reiche nicht aus.
Begriff Zwang für mich als Pädagogin hört sich sehr, sehr hart an. Man kann jemanden zwingen, eine Arbeit aufzunehmen, aber Arbeitgeber kann nicht gezwungen werden, einen Mensch, der dann keine Ahnung von Regelungen hier hat, sich dann aufzunehmen.
Dazu käme, dass die Bewohner in den geflüchteten Einrichtungen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen.
Die wollen alle was machen. Also es gibt keinen, der sagt, ich bleibe lieber im Zimmer und in der Unterkunft. Die wollen alle arbeiten, aber Art der Arbeit, was sie dann im Heimatland gemacht haben, ist ja auch dann vielleicht anders gewesen. Ja, es gibt ja Menschen, die immer oft und lang gearbeitet haben. Es gibt Menschen, die dafür nur studiert haben und haben dann ganz andere Vorstellungen. Die würden ja auch die Motivation verlieren, werden die auch dann nach und nach dann aufgeben. Und das ist ja auch die Gefahr, die wir nicht haben wollen.
Deshalb setzt die Sozialpädagogin des Malteser Hilfswerkes auf Sprachkurse und Weiterbildung statt auf Arbeitspflicht und Kurzzeitjobs, um die Geflüchteten für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu machen.
Wolfgang Brauer hat recherchiert, wie sinnvoll und realistisch eine Arbeitspflicht für Asylbewerber wäre. Und jetzt wird's modisch. Trainer Julian Nagelsmann hat bei der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht nur für einen sportlichen Neuanfang gesorgt, sondern auch für einen modischen. Sein Flanellhemd, das er bei der Partie gegen die USA trug, soll jetzt versteigert werden. Dafür bekommt er unseren Brief der Woche, wie immer nicht ganz ernst gemeint, von Anno Wilhelm.
Lieber Julian Nagelsmann, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Bundestrainer ist nicht irgendein Beruf. Es ist der Beruf, den Millionen von Menschen besser können als derjenige, der ihn tatsächlich ausübt. Dabei gilt die Grundregel, je gemütlicher der Fernsehsessel, desto größer die Expertise. Worin sich passive und aktive Bundestrainer einig sind, mit dieser lange so erfolgreichen und inzwischen so müden deutschen Nationalmannschaft musste etwas passieren. Dass Sie, lieber Julian Nagelsmann, voller Tatkraft voranschreiten, das sollte man bei Ihrem ersten Arbeitseinsatz auch sehen. Der Ausstatter des Deutschen Fußballbundes hat Ihnen vermutlich auch eine Metzgerschürze oder einen Blaumann rausgelegt. Sie haben sich allerdings für das blaue Holzfällerhemd entschieden. In Modekreisen wird die Lässigkeit des Hemdes gewürdigt, die durch die aufgesetzten Taschen und die Knöpfe in Hornoptik unterstrichen wird. Den handwerklich interessierten Fußballfan hat mehr beschäftigt, ob Sie passend zum Hemd auch eine Motorsäge auf der Trainerbank liegen hatten. Da saß aber Rudi Völler. Im Rummel um das Hemd ist dann fast untergegangen, lieber Julian Nagelsmann, dass die deutsche Mannschaft die ersten beiden Spiele unter Ihrer Verantwortung ganz gut und sehr lebendig gespielt hat. Zweimal am Stück. Das ist schon fast historisch. Und wenn Arbeitskleidung so eine Wirkung hat, müssen wir dann nicht größer denken? Müssen nicht bei der EM 2024 im eigenen Land Müller, Füllkrug oder Musiala auch im Flanell-Holzfällerhemd auf dem Platz stehen, ergänzt durch solide Holzfäller-Boots? Auch wenn das obenrum nicht zu 100% atmungsaktiv ist und untenrum im Dribbling gewöhnungsbedürftig. Dazu vor dem Start der Europameisterschaft ein Wintertrainingslager im Bayerischen Wald, dann stimmt es bei diesem Prestigeturnier sowohl in der Abwehr als auch in der Immunabwehr. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann, nie verlegen um einen guten Rat in Sachen Stil. Und wir machen auch gleich weiter bei der Mode. Uns hat nämlich die Frage eines Hörers aus Altenkirchen erreicht, der gerne Einstecktuch trägt, sich aber unsicher ist, ob das nicht zu viel des Guten ist und überkandidelt wirkt. Caroline Lüdemann findet nicht. Sie findet das Einstecktuch total okay.
Ich für meinen Teil würde sagen, ich kann mich in letzter Zeit für das Einstecktuch eher begeistern. Warum? Weil ich früher oftmals dachte, wenn jetzt jemand einen Anzug getragen hat und dann noch die Krawatte dazu und jetzt auch noch das Einstecktuch, dann fand ich, war das manchmal ein bisschen zu viel des Guten. Man kann nämlich auch übers Ziel hinausschießen. Zu viel des Guten kann eben auch Distanzen auslösen. Jetzt ist es aber häufig so, dass wir darüber reden und sagen, ja, wir haben ja die Krawatte eigentlich gar nicht mehr. Es ist ja gar nicht mehr so offiziell. Es ist nicht so distanzierend. Und könnte ich jetzt nicht vielleicht sogar durch dieses Einstecktuch wieder einen etwas offizielleren Charakter bekommen, den ich eigentlich durch die Krawatte ein Stück weit verloren habe? Und da denke ich, dass das eine ganz gute Lösung sein kann, ein guter Zwischenschritt, möchte aber auf eins hinweisen, es ist immer noch erstaunlich wichtig, dass man das Einstecktuch richtig aussucht und zwar passt es nämlich richtigerweise zum Hemd, also dass man da nicht irgendwie so eine ganz gewagte Farbkombination dann wählt, also die klassische Kombination ist immer noch Einstecktuch und Hemd, entsprechen sich in der Farbe, aber auch im Material.
Und noch eine Frage hat uns erreicht. Die Krankheitssaison hat gerade wieder angefangen. Überall schnupft und schnieft es. Hilde aus Germersheim fragt sich, wie sie damit umgehen soll. Sie schreibt, derzeit gehen ja wieder viele Krankheiten rum und ich bin ständig mehr oder weniger erkältet. Einerseits möchte ich in der Arbeit niemanden anstecken, wenn ich mal wieder rumhuste oder eine verstopfte Nase habe. Andererseits will ich die Kolleginnen und Kollegen ja auch nicht hängen lassen und mich krank melden, wenn es mir eigentlich so gut geht, dass ich arbeiten könnte. Wie komme ich denn jetzt aus dieser Zwickmühle raus?
Meines Erachtens könnten wir das in Zusammenhang bringen mit dem Spruch, tue nichts den anderen, was du eben auch nicht willst, was man dir tut. Ich glaube aber auch, dass man daraus resultierend eine besondere Verantwortung hat gegenüber den Kollegen, die sich möglicherweise jetzt eben auch schneller anstecken, als das noch vor ein paar Jahren, muss man ja mittlerweile sagen, der Fall gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass man eine Verantwortung gegenüber dem Unternehmen oder dem Betrieb hat, weil wenn jetzt alle flach liegen, dann ist es wahrscheinlich auch schlecht. Vielleicht kann es eine kleine Entscheidungshilfe sein, dass man sich überlegt, wie hätte ich denn vor Corona agiert? Wäre ich da jetzt auch mit diesem Schnupfen zu Hause geblieben? Und wenn man diese Frage eben mit Ja beantworten kann, dann glaube ich, ist es mehr als legitim, dieses Mal eben auch zu Hause zu bleiben. Meines Erachtens wäre es auch richtig, wenn man da gegenseitiges Verständnis zeigt, weil darin meiner Meinung nach nicht nur das eigene Schonen steckt, sondern eben auch eine Rücksichtnahme für die anderen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Kaum eine Arbeitsplatzsendung, in der das Thema Fachkräftemangel nicht in irgendeiner Form auftaucht. Diesmal auch wieder. Und zwar mit einem sehr positiven Ansatz. Eine junge Firma aus Singen am Bodensee will ältere Menschen, die schon in Rente sind, dahin bringen, wo ihre Arbeitskraft noch gebraucht wird, nämlich auf dem Arbeitsmarkt. SWR1-Reporterin Corinna Scheller stellt einen Unruheständler vor, der darauf brennt, wieder zu arbeiten.
Offiziell ist Joachim Strate seit 9 Jahren im Ruhestand. Doch Ruhe, das ist nichts für den 69-Jährigen.
Ich bin noch zu jung, um am See zu sitzen und nur die Schwäne zu füttern.
Bis zur Rente arbeitete er im Management einer Werbeagentur. 60 bis 80 Stunden Arbeit pro Woche waren Alltag. In der Rente gar nicht mehr zu arbeiten, für den 69-Jährigen mit 3-Tage-Bart und runder Brille unvorstellbar.
Ich fühle mich körperlich und, soweit ich das selber beurteilen kann, auch geistig noch halbwegs fit. Und habe die letzten Jahre, seitdem ich aus meinem Angestelltenberuf dann heraus bin, als selbstständiger Consultant tätig gewesen.
Auf Unruheständler wie Joachim Strate setzt das Start-up Centaris aus Singen am Bodensee. Das junge Unternehmen will sie für einzelne Projekte und Aufgaben mit Firmen zusammenbringen. Über eine Internetplattform, erklärt einer der beiden Gründer Michael Käsberger.
Sie können sagen, wie eine Dating-Plattform, nur wischen wir nicht. Die Ruheständler und die Unternehmen können sich bei uns anmelden. Das kostet nichts. Und wir bringen dann die Unternehmen und die Ruheständler mit den spezifischen Aufgaben auf unserer Plattform zusammen. Und die Arbeit wird dann über uns verrechnet. Die Ruheständler sind bei uns freiberuflich angestellt.
Mit ihrem Start-up wollen die Gründer Michael Käsberger und Oliver Schubotz dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Das Problem werde immer gravierender, sagt Schubotz.
Der Fachkräftemangel ist durch die Corona-Pandemie einfach nochmal verschärft worden. Und hier in Baden-Württemberg haben wir natürlich ein hohes Maß an Innovationsbedarf. Und das ist durch den Weggang der Babyboomer, die jetzt in den Ruhestand wechseln, natürlich noch verschärft worden. Die Situation führt dann dazu, dass wir diese Lücke einfach mit Ruheständlern und mit dem Wissen der Ruheständler ausgleichen können.
In der Bodenseeregion sieht sich das Unternehmen für den Staat gut aufgehoben. Denn die Region ist wirtschaftlich stark und bei Seniorinnen und Senioren als Wohnort im Ruhestand beliebt. Die beiden Gründer hoffen, dass sie viele von ihnen für ihre Idee gewinnen können. Rund 50 Unruheständler haben sich bereits angemeldet. Für sie sei Wertschätzung die größte Motivation. So ist es auch bei Joachim Strate.
Ich erhoffe mir auf jeden Fall, dass ich das, was ich über all die Jahrzehnte gelernt habe, hier und da nochmal sinnvoll für Firmen einbringen kann und natürlich auch in gewisser Weise auch eine dafür entgegengebrachte Wertschätzung. Natürlich geht es den meisten Senioren gar nicht mal so in erster Linie ums Geld, sondern es geht darum, irgendwie nicht zum alten Eisen zu gehören.
Er hofft auf ein baldiges Match mit einer Firma und ist bereit, in seinem Berufsleben noch einmal neu durchzustarten.
Ein Start-up vom Bodensee will Rentnerinnen und Rentner zurück ins Berufsleben bringen und vermittelt sie an Firmen. Ein Beitrag von Corinna Scheller war das. Und das war's mit der aktuellen Podcast-Ausgabe von SWR1 Arbeitsplatz. Ich bin Lena Stadler, sage Tschüss und hoffe auf ein Wiederhören.
Eins gehört. SWR1.